Jetzt würde alle rausgehen vielleicht. So. Ja, ich darf euch herzlich begrüßen. 2023 ist frisch geöffnet, das Jahr. Haben wir gerade aufgemacht. Es ist aber nicht alles neu. Ja, der Text geht weiter, Matthäus 10. Ich wollte, es gab manche, die immer wieder auf die Jahreslosung eingegangen sind. Ich weiß, der Willi hat es auch gemacht, als er hier war. Aber ich habe das irgendwie bis jetzt noch nicht. Vielleicht habe ich irgendwann eine Eingebung, dann fange ich es auch an. Aber bis jetzt noch nicht. Ich will lieber gucken, dass ich vorwärts komme. Ich habe schon letztes Mal gesagt, ich habe gehofft, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon Matthäus 12 sind, wir sind immer noch auf Kapitel 10. Da muss ich mir wohl überlegen, welche Sonntage ich dann dafür noch opfer, für extra Texte. Wir hatten jetzt letzten Sonntag einen, war für mich auch sehr wertvoll. Aber jetzt freue ich mich, hier weiterzumachen, Matthäus 10. Und ich lade euch ein, den Text aufzuschlagen ab Vers 16. Ich würde gerne vorlesen. Wir haben wieder... Wir hatten letztes Mal schon Kapitel 10, Vers 11 bis 15. Das sind, wie viele Verse? 5, ne? Heute haben wir schon wieder 5. Wir haben nicht neues Deutschland-Tempo, sondern neues EBG-Tempo. 10 Verse in 2 Predigten, das ist schon wirklich, wirklich viel. Aber möge es der Herr segnen. Ich lade euch ein, dass ihr zum Lesen von dem Text, dass ihr vielleicht kurz aufsteht und dann wollen wir nochmal gemeinsam beten. Matthäus 10, Vers 16, spricht Jesus zu seinen Jüngern: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Doch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Lasst uns beten. Danke, lieber Vater, dass wir in diesem neuen Jahr zusammenkommen dürfen, dass wir gemeinsam dein heiliges, wunderbares Wort aufschlagen dürfen. Danke dir dafür, dass wir gespannt sein dürfen, was dieser Text mit uns zu tun hat. Es ist eine Begebenheit, die so viele Jahre zurückliegt und wo die Jünger wirklich zu einem speziellen Auftrag hinausgesandt worden sind. Und doch denke ich, dass du uns viel zu sagen und zu lehren hast durch diesen Text. Ich möchte dich darum bitten, dass du die Herzen empfänglich dafür machst, dass du sie dafür öffnest, damit dieses Wort hineinfallen kann, damit es uns zum Nutzen ist, zur Auferbauung, zur Korrektur vielleicht auch. Herr, das, was wir eben brauchen, schenk du, dass dein Wort das ausrichtet und das bewirkt. Wir bitten darum, wie Kinder ihre Eltern bitten, wie Knechte und Mägde ihren Herrn bitten. Schenk du das in deiner Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Amen. Wir sind dabei, diesen Text uns zu erarbeiten. Matthäus 10, wo Jesus seine Jünger auf einen Missionseinsatz hinaussendet. Er sorgt dafür, dass das Evangelium ausgebreitet wird in jeden Winkel dieses gelobten Landes, wie man es oftmals sagt, des Landes Israel. Überall musste dieses Wort hineindringen, in jede Ecke. Und ganz speziell sendet er sie zu, wie es eben heißt, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und er gibt ihnen einige sehr besondere Anweisungen für diesen Auftrag, für diese Missionsreise. Die haben wir uns alle angeschaut. Und zuletzt haben wir gesehen, wie Jesus sie darauf vorbereitet, dass nicht alle sie willkommen heißen werden, dass nicht alle sagen werden, vielen Dank, dass du da bist, ich habe so lange auf dich gewartet. Sag mir doch bitte das Evangelium. Ich weiß nicht, es ist bei euch meistens so, wenn ihr irgendjemand trefft, der mit dem Glauben nichts am Hut hat, die habt eine Gelegenheit, mit ihm zu reden und er sagt, nichts lieber als das, hör nicht auf zu reden. Meistens ist das nicht unsere Erfahrung. Und Jesus bereitet sie aber auch darauf vor. Es kann sein, dass einige ihr Haus auftun werden und dass sie die Jünger gut empfangen werden. Es kann aber auch sein, dass manche sagen werden, geht hinaus, geht weg, wir wollen es nicht. Wir haben genug von euch gehört und gesehen. Das ist schon nicht einfach, damit umzugehen, oder? Was würdet ihr sagen, wenn ihr wirklich hart abgewiesen werdet, wenn wirklich die Nase, nicht die Nase vor der Tür, sondern umgekehrt, die Tür vor der Nase zugeschlagen wird, ist schon heftig, oder? Damit umzugehen, dann zu sagen, egal, gehen wir weiter, nur frohe Mut, ist, glaube ich, schon nicht so einfach. Aber Jesus bereitet sie jetzt darauf vor, dass es noch anders, die Reaktion noch anders aussehen kann. Das ist nicht die Spitze des Eisbergs. Wenn wir sagen einfach, tschüss, geh, hau ab, ich will nichts damit zu tun haben. Es kann noch ganz anders kommen. Vielleicht mag das für die Jünger schon ein Schock hier gewesen sein, was Jesus ihnen hier gesagt hat. Das waren sehr, sehr erschütternde Worte. In Vers 15 haben wir gelesen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Das sind Worte, die einen wirklich erschüttern. Und vielleicht waren die Jünger erschüttert, aber jetzt kommt das Nächste. Und ihr wisst, ich habe euch immer wieder versucht, das zu sagen, das erste Wort, was wir in dem Abschnitt hier haben, Vers 16. Siehe. Schade um jeden, der eine Übersetzung hat, wo das geschluckt wird, weil viele modernen Übersetzungen, die verschlucken das einfach. Da denkst du, das steht gar nicht da. Manche versuchen das noch in irgendeiner Form, zu modernisieren, dieses Siehe, weil das ist ja, so sprichst du ja nicht, oder? Sagst du deinem Kollegen, siehe, die Mittagspause ist angebrochen. Ist nicht so ganz üblich, ne? So manche versuchen das zu übertragen, also ein bisschen schwierig, das ins moderne Deutsch zu übertragen. Aber was soll es bedeuten? Warum sagt das Jesus hier? Es ist ein Hinweis und ein Ruf nach Aufmerksamkeit immer. Es ist immer ein, jetzt pass auf, Achtung, könnten wir vielleicht sagen sogar. Ja, das ist vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man das tatsächlich so übersetzen könnte mit Achtung. Habt Acht, etwas Ähnliches sagt er dann im Vers da drauf. Aber er ruft ihre Wachsamkeit und sagt, ich sage euch jetzt etwas, was wichtig ist, was ihr verstehen müsst, was ihr begreifen müsst, was ihr nicht überlesen solltet. Was könnte das sein? Wir kommen da drauf, wir gehen da hinein. Zuerst mal haben wir dieses Bild, was er hier verwendet. Siehe, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Ist es für euch ein eindrückliches Bild? Ich finde schon, oder? Ihr seid zwar keine Hirten, wir sind auch nicht so nah dran wie damals. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ihr jetzt zum letzten Mal eine Schafherde gesehen habt. Ich weiß es nicht. So eine richtige Schafherde sieht man nicht mehr so oft. Aber trotzdem können wir es uns sehr, sehr gut vorstellen. In allen Märchen, sonst irgendwo, was ist immer der bedrohte Part und was ist immer der gefährliche Part? Der Wolf, der böse Wolf. Und die armen Schäfchen oder was auch immer, es gibt natürlich auch andere Figuren dann, aber es ist uns klar, ein Wolf kann, und das, wir hatten es schon sehr, sehr ähnlich übrigens, das will ich euch zeigen, Matthäus 7, Vers 15. Jesus hat dieses gleiche, oder ein sehr ähnliches Bild, will ich vielleicht sagen, schon einmal gebraucht. Mit den Schafen übrigens sowieso, das zieht sich durch. Kapitel 9, Vers 36, Kapitel 10, Vers 6. Da kam schon zweimal das Bild mit den Schafen vor. Aber hier am ähnlichsten mit unserem Text sind wir Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber sind sie reißende Wölfe. So was würdet ihr euch vorstellen, ein Wolf kommt getarnt in eine Schafherde rein. Ist das gefährlich? Oh, ist schon gefährlich. Aber wie ist es, wenn da so 4, 5 Schafe sind und du tust sie in ein Wolfsrudel rein? Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Das ist nochmal, also ich meine, allein vom Bild her, ja, nicht, dass das heißt, dass wir diese Situationen jetzt direkt miteinander vergleichen können. Ich will nur sagen, das Bild ist drastisch. Ich musste an die Begebenheit in Daniel denken, oder? Als Daniel aus der Löwengrube heraufkam, herausgezogen wurde, wer kam danach da rein? Seine Feinde, die ihn versucht haben, durch eine List versucht haben, sein Leben zu nehmen. Und so, da heißt es dann, dass die in die Löwengrube kamen. Wisst ihr, was über die heißt? Sie hat noch nicht mal den Boden berührt. Dann waren sie schon. Also waren die Löwen schon über sie hergefallen. Sehr krass. So ähnlich stelle ich mir das hier vor. Du tust ein Schaf rein. Wie lange dauert das, bis da nur noch Knochen übrig sind? Sie kannst es zählen auf der Uhr. Also ein sehr, sehr krasses Bild, finde ich, das Jesus hier verwendet. Uns ist aber klar, dass es ein Bild ist, dass Jesus damit etwas verdeutlichen will. Er sagt ja, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Es ist ein Vergleich. So, ist klar, wer hier die Schafe sind, das sind die Jünger. Und dann gibt es Wölfe, vor denen Jesus sie warnt und sagt, passt auf, da gibt es Wölfe. Vorsicht, die sind hungrig. Was sind das für Leute? Ich weiß nicht, wie die Jünger hinausgegangen wären auf diesen Missionseinsatz. Ich glaube schon, dass da, wie soll ich sagen, stell dich vor, wir haben uns damit befasst, wenn ihr diese Vollmacht bekommen hättet, ja, Kranke heilen, Dämonen aufwecken, Dämonen hinausschmeißen, Tote auferwecken, all diese Dinge, das würde es euch beflügeln. Da würden wir, los, nächster Ort, wir erobern die Welt. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, dass die Jünger auch ein bisschen vielleicht falsche Erwartungen hatten. Die dachten bestimmt, ich meine, was würdet ihr denken, wenn ihr alle Kranken gesund machen könntet? Was würdet ihr denken? Wenn ihr dorthin geht, was würdet ihr denken, wie die Leute euch empfangen werden? Werden die gleich von Anfang sauer auf euch sein? Eigentlich nicht, oder? Wer hat nicht jemand gern, der heilt, der tolle Dinge macht? Das finden doch die Leute toll, oder? Aber Jesus warnt sie und sagt, es wird nicht ein Spaziergang. Da warten Wölfe auf euch. Das heißt, die Jünger müssen damit rechnen, auf Widerstand, nicht nur auf Widerstand, sondern sogar auf Feindseligkeit zu treffen. Sie müssen gewappnet sein, dass Menschen da sein werden, die ihnen Böses tun wollen, die sich erbittert gegen sie stellen werden. So erscheint, so komisch das auch erstmal erscheint, so das Leben von Jesus beweist es, oder? Zur Genüge. Hat Jesus den Menschen unglaublich viel Gutes getan? Kann man nicht abzählen, wie viel? Ist er immer nur auf Freundlichkeit gestoßen? Nein. So warnt Jesus sie davor und sagt, ihr werdet darauf treffen. Und die Heilige Schrift, ihr Lieben, das will ich euch sagen. Jesus gibt den Jüngern hier, weist sie nicht auf etwas hin, was wir sonst in der Schrift nirgendwo finden dürfen. Nein, ganz im Gegenteil. Die ganze Schrift ist voll davon. Das ganze Neue Testament ist voll davon. Das Alte können wir damit dazu nehmen. Dass uns immer wieder klar und deutlich gemacht wird, wo das Evangelium deutlich gepredigt wird, wo das Evangelium proklamiert wird, da lassen die Feinde des Evangeliums nicht lange auf sich warten. Wenn wir mal vorblättern in Matthäus Evangelium, Matthäus 24, schaut mal, wie Jesus das deutlich macht. Matthäus 24, Vers 9. Dann heißt es, dann werden sie euch, euch Jünger, in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Boah, heftig, oder? Hey, das ist krass. Jesus hat darüber aber nicht nur in seiner Endzeitrede dort in Matthäus 24 gesprochen. Wir können weitergehen in Lukas. Kommen wir auch noch vorbei, Johannes. Johannes. Dort sagt er im 15. Kapitel, ab Vers 18, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. So, ihr seid nicht alleine. Da gibt es jemanden, den sie schon vor euch gehasst haben. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von dieser Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Jesus erinnert sie, er hat es ihnen öfter gesagt. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie sie gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Und ein klein bisschen weiter, ab Vers 1, ich überspringe ein paar Verse, damit wir den Faden weiterverfolgen. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Dies alles werden sie tun, und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn ihre Stunde gekommen ist, daran gedenkt, dass ich es euch gesagt habe. Jesus bereitet seine Jünger vor. Er will nicht, dass sie naiv da rauslaufen und auf die Schnauze fallen und sagen, ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Jesus sagt, oh doch, das wird kommen. Wenn sie mich hassen, wenn sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben, weil sie ihn nicht ertragen konnten, was meint ihr, werden sie mit uns tun? Werden sie uns auf mit Samthänden mit uns umgehen? Nein. Nein. Ich finde es interessant, gerade in unserer Zeit, wir leben ja in einer sehr, sehr toleranten Zeit, oder? Würdet ihr sagen, dass wir in einer toleranten Zeit leben? Ja und nein, oder? Einerseits finde ich das interessant, was man heute alles glauben kann, oder? Du kannst wirklich an alles glauben. YouTube macht es möglich, die ganzen Medien an sich machen es möglich. Ich vor ein paar Wochen irgendwann mal von einem da kurz einen Bericht gesehen, Lichttherapie und was weiß ich, die dann überzeugt sind irgendwann, sie brauchen nichts mehr zu essen. Ja? Sie können allein von Licht leben. Du glaubst es nicht. Es gibt alles, ihr Lieben, es gibt alles. Und du darfst tatsächlich häufig alles glauben, oder? So ziemlich alles. Aber es gibt Grenzen. Ne? Wann wird die Gesellschaft richtig intolerant? Ja, wenn du anfängst, dich über solche Themen zu äußern, sei es mal auf der ethischen Ebene, wenn wir sagen Abtreibung, wenn wir uns über dieses Thema unterhalten, wenn wir uns über das Thema der Gleichgeschlechtlichkeit unterhalten, all diese Fragen. Wie weit ist es dann mit der Toleranz? Auf einmal kippt das total. Und da gibt es Aggressivität, Feindschaft. Oder wenn du behauptest, dass Jesus allein der Weg ist und dass da ein ewiges Verderben ist, das wird nicht gern gehört. Das wird nicht gern gehört. Für uns, ihr Lieben, ist die Frage dann aber immer, oder? Also, wir müssen verstehen, die Botschaft, die wir haben, die ist 100% anstößig. Auf jeden Fall. Sie war es bei Jesus, sie war es bei den Aposteln und sie ist die gleiche Botschaft wie heute. Die Menschen sind in ihrem Wesen auch nicht anders geworden. Es gibt so Trends und verschiedene Gedankengebäude, die zu verschiedenen Zeiten dominieren, aber im Herzen der Mensch ist der gleiche. Seit Adam, ihr Lieben, der verändert sich nicht im Wesentlichen. Er bleibt der gleiche. Deswegen ist es immer mit Vorsicht zu genießen. All diese Aussagen, das darf uns nie wieder passieren. Ja, wenn man mal zurückschaut und sagt, welche Fehler passiert in der Vergangenheit, wir werden diese Fehler nie wieder machen. Oh, das ist Hochmut. Der Mensch ist der gleiche. Der Mensch ist der gleiche. Aber wir als Christen, ihr Lieben, wir als Gläubige, wir müssen immer wieder eine Entscheidung treffen, wenn wir sehen, das, was ich hier im Gepäck habe, das schmeckt den anderen Leuten ungefähr so gut wie eine gründlich versalzene Suppe. Sie mögen es überhaupt nicht. Was mache ich damit? Wir können auf unterschiedliche Art und Weise damit umgehen. Das Erste ist, dass wir versuchen, die Botschaft, die wir bekommen haben, anzupassen. Diese Ecken, diese Kanten, diese scharfen Dinger, die da sind, glatt zu feilen. Das kann man machen, oder? Du kannst ja das Evangelium, du kannst die Botschaft von Jesus, du kannst sie immer in unterschiedlicher Art und Weise präsentieren, indem du manche Dinge sagst, indem du manche Dinge nicht sagst, indem du einen Schwerpunkt legst und da drauf und das aber irgendwie umschiffst. Das funktioniert wunderbar. Damit können wir vielen Problemen aus dem Weg gehen. Ganz ehrlich, schaut euch die Verkündigung in vielen liberalen Kirchen und Gemeinschaften in ganz Deutschland an oder auf der ganzen Welt an. Kriegen die ein Problem mit diesen Sachen, die ich jetzt zum Teil hier genannt habe? Nicht wirklich, weil sie die gleiche Meinung zum Teil adaptiert haben oder zumindest Kompromisse geschlossen haben. Also kriegen sie auch keine Probleme. Es ist bequem. Es ist bequem. Oder aber, wir halten daran fest und sagen, wir wollen weder versuchen, in die eine Richtung das Evangelium härter zu machen, das Evangelium unbequemer zu machen. Manche können es sogar noch unbequemer machen, als es ist. Das ist nicht gut. Das müssen wir nicht künstlich versuchen. Okay? Das Evangelium ist scharf genug, glaubt mir. Da müssen wir nicht noch versuchen, zusätzlich irgendwelche Dornen oder irgendwas mit einzuflechten. Nicht nötig. Aber wir müssen uns davor hüten, dass wir versuchen, das angenehmer zu machen. Sondern wir müssen es so geben und so bringen, wie Jesus es gemacht hat. Ganz einfach. Es scheint sehr einfach zu sein, aber es ist nicht so einfach, gell? Ich denke, dass wir festhalten sollten, dass wir keine Kompromisse da machen dürfen und dass wir uns deswegen aber auf Probleme einstellen müssen, ihr Lieben. Wir müssen damit rechnen, dass Schwierigkeiten kommen werden. Ich will euch nur an ein Beispiel aus dem Alten Testament erinnern. 2. Chronik, Kapitel 18. Im Bibelleseplan liegt es noch nicht ganz so lang zurück. Ich lade euch übrigens ein kleiner Seitenhieb oder Seitenbemerkung. Ich lade euch ein, wir haben jetzt 1.1. Wer will darf gerne den Bibelleseplan wieder mit einsteigen. Vielleicht schicke ich den heute Abend noch rum. Für die es eine Hilfe ist. Ich benutze den seit vielen Jahren, vielleicht vier, fünf Jahre. Benutze ich den, ich finde ihn sehr gut. Wer will, darf gerne mit einsteigen wieder. 2. Chronik 18, da ist der Bericht über diesen einen Boten, der zu Josaphat und König Ahab gerufen wird und der ihnen sagen soll, ob sie hinausziehen sollen oder nicht. Und wie viele waren es, die davor schon positiv geweissagt haben? 400 Propheten. Und schaut mal, was für eine Versuchung der hier ausgesetzt ist, dieser arme Micha. Vers 12. Der Bote aber, der hingegangen war, Micha zu rufen, redete zu ihm und sagte, weiß was übrigens, siehe, die Worte der Propheten sind einstimmig gut für den König. Lass doch dein Wort sein wie das Wort eines von ihnen und rede Gutes. Süßer. Lass doch dein Wort einstimmig sein, wie das Wort eines von ihnen und rede Gutes. Was für eine Versuchung. Hey, sag doch einfach, stimm doch einfach mit den anderen im Chor ein und sag, jawohl, der Herr wird euch den Sieg schenken. Was ist das für eine Herausforderung, dann da hinzustehen und als Einziger gegen alle zu sagen, nein, so hat es der Herr gesagt. Und das kündigt er hier an. Ja? Micha aber sagte, Vers 13, so wahr der Herr lebt, nur was Gott mir sagen wird, das werde ich reden. Glaubt ihr, dass es denen Probleme bringt? Vers 23, da trat Zedekia, der Sohn des Kenana, heran und schlug Micha auf die Backe und sagte, auf welchem Weg ist denn der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Micha sagte, siehe, du wirst es an jenem Tag sehen, wenn du von Zimmer zu Zimmer flüchtest, um dich zu verstecken. Da sagte der König von Israel, nehmt Micha, führt ihn zurück zu Amon, dem Obersten der Stadt, und zu Joasch, dem Sohn des Königs, und sagt, so spricht der König, setzt diesen ins Gefängnis, speist ihn mit Brot der Bedrängnis und mit Wasser der Bedrängnis, bis ich in Frieden zurückkomme. Was ist das mit Wasser der Bedrängnis, Brot der Bedrängnis? Das ist sparsam, wenn es nicht viel gibt, als ob es nicht viel gibt. Es ist nur ein Beispiel, ihr Lieben, von vielen, die wir hier sehen könnten, da wo Menschen sich zur Wahrheit gestellt haben, zum Wort des Herrn gestellt haben. Das gibt Probleme. Das gibt Probleme, ihr Lieben. Die Treue kostet. Wenn wir in unseren Text zurückgehen, Jesus beschreibt das, was das kostet, unter anderem, was das kostet, wie das aussehen wird. Er sagt in Vers 17, hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen und den Nationen zu einem Zeugnis. Gerichte, also hier eigentlich das wörtlich übersetzt wären es eigentlich hohe Räte, also die Mehrzahl von dem Hohen Rat damals. Das heißt, zu einem Hohen Rat oder einem ähnlichen Gremium. Das heißt, vor die obersten Gerichte. Verfassungsgericht oder was? In die höchsten Gerichte würden sie, dort müssten sie sich verantworten. Und dann heißt es hier, und ihren Synagogen euch geißeln. Hui, das tut weh. Jesus bereitet sie darauf vor, hey, pass mal auf, es kann sogar wehtun. Das ist unbequem, oder? Deswegen hat er gesagt, wie Schafe mitten unter Wölfe, das ist nicht nur tralala, das ist ernst. Und ganz ehrlich, wenn wir auf Christus schauen, oder? Musste er sich vor dem Hohen Rat verantworten? Wurde er gegeißelt? Beides. Seine Jünger später, wenn wir durch die Apostelgeschichte hindurchgehen, Wie oft standen die in der Synagoge oder vor dem Hohen Rat? Ich habe versucht, das zu zählen. Das ist echt viel. Petrus und Johannes, Stephanus, Paulus selbst, mal um mal vor den nationalen, vor internationalen Gerichten. Paulus bis hin zum Kaiser. Interessant, oder? Also es hat sich definitiv erfüllt. Ich denke, dass wir als Gläubige nicht naiv sein sollten. Dass wir nicht blauäugig sein sollten und meinen, ja, unsere Generation, die betrifft es nicht. Wir leben in einer ganz anderen Zeit. Ihr Lieben, das kann sein, der Herr schenkt uns ein Zeitfenster der Gnade, aber es braucht so viel. Und die wahre Natur des Menschen kommt schon wieder zum Vorschein. Glaubt mir, die sind nicht besser, die sind nicht wärmer geworden mit dem Evangelium. Entweder bewirkt der Herr was am Herzen und dann bekehrt sich der Mensch, oder er kann damit nichts anfangen. Ihr kennt 1. Korinther 2, 14. Der fleischliche Mensch, dem es eine Torheit ist, es nicht verstehen kann. Und ja, ganz ehrlich, ihr kennt den Fall Olaf Latzel, solchen Begriff, ein Prediger, der von seiner eigenen Kirche niedergemacht wird und bis vor Gerichte gezogen wurde, weil er mutig das Evangelium verkündigt. Aber auch wir selbst, ihr Lieben, ich glaube, wenn wir so... nur ein kleines Beispiel. Wir haben immer wieder eine regelmäßige Anzeige, im Ditzinger Anzeiger bei uns. Ja, können Sie uns mal mit dem Bruder unterhalten. Ja, da ist bei weitem nicht so, dass wir mit offenen Armen jedes Mal auf unsere Annonce gewartet wird. Sondern das ist ein Taktikspiel. Ja. Wie viel kann ich sagen, wie viel darf ich noch sagen, bevor der Rotstift angesetzt wird und gesagt wird, ihr dürft das nicht veröffentlichen. Ja, andere können da gespaltenweise da berichten über alles Mögliche und bei uns zack, zack, weggestrichen. Ihr Lieben, das ist, aber lasst uns darüber nicht wundern. Jesus sagt, das ist normal. Das ist normal. Mich wundert es nicht, wenn wir irgendwann da rausfliegen. Mich würde es nicht wundern, wenn noch ganz andere Dinge passieren, ihr Lieben. Weil Jesus hat es gesagt. Wenn irgendjemand Lust hat und auf YouTube geht oder sonst irgendwas, die können mich schnell verknacken. Also ich meine, bestrafen in irgendeiner Form. Es ist okay, ich weiß es. Wir müssen damit rechnen. Und wenn wir versuchen, uns dem allen zu entziehen, sind wir sehr schnell in der Gefahr, genau das wieder zu tun, Kompromisse zu machen mit dem Evangelium. Ich fand es jetzt interessant, Jesus sagt ja nicht, wie in dem Text vorher, wo er gesagt hat, pass auf, da kommen zu euch welche, die sind in Wahrheit Wölfe. Er sagt ja jetzt diesmal selbst, ich sende euch dahin. Also, was für ein Hirte würde das machen? Er würde seine Schafe nehmen und sagen, geht mal zu Besuch zu Nachbarswölfen. Wer würde das machen? Wer würde seine Schafe, kein Hirte würde das machen. Ist Jesus ein schlechter Hirte? Warum macht er das? Ist schon interessant, gell? Weil er schickt sie ja. Er sagt, ich sende. Und es ist sogar betont, ich sende euch. Spannend. Warum macht Jesus das? Es gibt eine Antwort hier in Vers 17. Schaut mal. Nee, Vers 18. Vers 18b, c. Keine Ahnung. Letzter Teil vom Vers. Ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Ja? Es muss bekannt werden. Und manchmal wird es auf einem unbequemen Weg bekannt. Das Evangelium muss auf diese Art und Weise verbreitet werden. Und ihr Lieben, nehmt die Apostelgeschichte her und schaut, wie mal um mal gerade auch die Gerichtsprozesse, die natürlich in aller Öffentlichkeit stattfinden, dafür gesorgt haben, dass das Evangelium sich ausbreitet. Was meint ihr, wenn Paulus beim Felix daheim bei diesem Statthalter, beim Felix, hätte angeklopft und gesagt, du, darf ich dir mal das Evangelium erzählen? Und dass alle anderen, die wollen, auch noch zuhören können. Er hätte gesagt, ja, komm rein, hab eh nichts anderes zu tun, oder? Er hätte diese Gelegenheit nicht gehabt. Aber die Juden, die versuchen ihn zu verknacken, versuchen ihn festzunehmen und zu verklagen. Und so muss er wohl oder übel das anhören, was Paulus sagt. Und er verteidigt sich und sagt, ich predige das Evangelium, ich predige die Hoffnung Israels, all diese Dinge. Und schaut mal, in Kapitel 24, Apostelgeschichte 24 heißt es, nach einigen Tagen aber kam Felix herbei mit Drusilla, seiner Frau, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Er wollte sogar mehr wissen. Mal abgesehen, wie er dann davon reagiert, aber es öffnet Türen für das Evangelium. Zwei Kapitel später, ab Kapitel 26, ist da der jüdische König, der Agrippa und der Festus, der Nachfolger von dem Felix. Und der Paulus, der kann ihnen eine Predigt halten. Er predigt ihnen das Evangelium. Eigentlich muss er sich verteidigen. Aber, wie soll ich sagen, am Ende sagt Agrippa, Vers 28, Agrippa sprach zu Paulus, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Versteht ihr, das ist ja gar nicht eigentlich das Thema hier. Es geht darum, ist Paulus schuldig oder ist er nicht schuldig? Er sagt, hey, jetzt hör mal auf langsam, sonst bekehre ich mich noch bald. Ihm wird es unbequem. Das ist das eine, das Evangelium wird auf diese Art und Weise verbreitet, ihr Lieben. Und wenn es über Probleme, wenn es über Schwierigkeiten, wenn es über Anfeindungen ist, ja, dann mag es so sein. Das ist okay, wenn es auf diese Art und Weise besser geht. Gott weiß, was gut ist. Und ich will euch eins zeigen, insbesondere auch die Verbreitung des Evangeliums unter den Heiden profitiert davon oder hat davon profitiert. Diese Aussage nämlich, die wir hier finden, die ist bemerkenswert, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Eigentlich wissen wir ja hier, dass der Abschnitt darum geht, die Jünger sind zum Volk Israel erstmal gesandt. Deswegen, das hier ist eigentlich ein Ausblick, ein weiterer Ausblick. Zuerst ist hier die Rede von diesen hohen Räten, von denen es eigentlich nur einen hohen Rat gibt, aber vergleichbare vielleicht Einrichtungen, und von den Synagogen. Das war der Bereich von den Juden. Dann wird aber von Statthaltern und Königen hier geredet, das sind die Nationen. Und wir haben diesen Begriff, ihnen zum Zeugnis, haben wir dreimal im Matthäus-Evangelium. Das ist eine spannende Beobachtung, zu sehen, wem soll ein Zeugnis gegeben werden. In Matthäus 8, Vers 4, als der geheilte Aussätzige zurückgeschickt wird zu den Priestern, heißt es, ihnen zu einem Zeugnis soll er sich zeigen. Schaut, ich bin gesund geworden. Ein Zeugnis für das Haus Israel. Für wen ist das Zeugnis jetzt hier? Ich weiß nicht, ob ihr noch aufmerksam seid, aber es steht hier ziemlich deutlich eigentlich, würde ich sagen, ihnen und den Nationen zu einem Zeugnis. Also ich sehe hier all die, an die sie überliefert werden. Ja? Das heißt, den Synagogen, den Gerichten, Statthaltern, Königen, wer es auch immer ist. Also es heißt, Juden an Juden und Heiden gleichermaßen zu einem Zeugnis. Wenn wir in Kapitel 24 dann hineingehen, heißt es, und alle Nationen zu einem Zeugnis. Das ist wieder eine von diesen vielen Linien, die sich durchzieht durchs Matthäus-Evangelium, wo wir sehen, dass Christus selbst auf diesem Weg über die Leiden, über das, was wir eigentlich überhaupt nicht wollen, dafür sorgt, dass das Evangelium nach Ditzingen kommt. Das ist bis hierher durchdringend. Ja, das ist gut, dass die Jünger da nicht zurückgeschreckt sind, oder? Gut, dass sie gesagt haben, nee, wir machen es trotzdem. Halleluja. Sonst wären wir arm dran gewesen. Ich finde es erstaunlich, dass Jesus seine Jünger sendet. Es beweist wieder, die Feindesliebe. Diese Feindesliebe, die Jesus hat. Er sagt, eigentlich würde es kein Hirte machen, Schafe unter Wölfe zu schicken. Aber sie müssen es hören. Sie müssen es hören. Deswegen werden sie geschickt. Deswegen predigen sie es. Selbst wenn es unter Lebensgefahr ist. Die Frage ist, wie sollen die Jünger vorgehen? Wie sollen sie sich verhalten? Sollen sie einfach, wie ihr manchmal in den Pool reinspringt, voll Karacho, einfach rein in die Menge und schauen, was passiert? Nee, Jesus gibt ihnen hier Anweisungen. Schaut mal, Vers 16, keine Sorge, ich greife nochmal was aus Vers 16 auf und dann gucken wir nachher noch auf Vers 19 und 20. Heute ist ein bisschen so, dass wir mit den Texten ein bisschen springen. Aber was müssen wir verstehen, wie wir vorgehen sollen? Vers 16, so seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Interessant, schon wieder, Jesus benutzt wieder zwei Tiere hier. Schlangen, Tauben, wieder zwei Tiere, die sehr gegensätzlich sind. Schlange, was würde ich sagen? Nicht so positiv, oder? Durch die Schrift kann man eigentlich vielen Stellen. Kein gutes Image durch die Schrift. Taube dagegen. Ja, also definitiv ein sehr, sehr positives Symbol, würde ich vielleicht sagen. Jetzt haben wir aber das Interessante hier, dass Jesus nicht sagt, seid nicht wie die Schlangen, seid wie die Tauben, sondern er sagt, seid wie die Schlangen und seid wie die Tauben. Das ist erstmal verwirrend für uns, oder? Wenn jemand zu dir sagt, sei einfach wie eine Schlange, sträubt sich ein bisschen in uns, sei nicht wie eine Schlange, würden wir sagen. Und wie schon erwähnt, ist die Schrift nicht voll davon, dass die Schlange wirklich ein negatives Bild ist? Von Genesis 3 an, oder? Bis Offenbarung, oder? Wer ist die Schlange? Der Drache? Teufel selbst. Komisch, ne? Warum sagt Jesus das hier? Seid nun klug wie die Schlangen. Und je nach Übersetzung, ich weiß es nicht, wenn jemand eine ältere Übersetzung hat, ich glaube, zum Teil gibt es das auch noch so, seid listig wie die Schlangen. Das klingt ja noch mehr, ne? So listig. Das klingt so böse. Sollen die Jünger böse, listig sein? Bösartig, listig? Also zuerst ist für mich wichtig, dass wir vorsichtig sein müssen, ihr Lieben, wenn wir so ein Bild haben, sage ich mal, Schlangen, und dann haben wir, schießen uns Stellen durch den Kopf, ja, durch die ganze Schrift hinweg, der Schlangenkopf zertreten, all diese Dinge. Ah, Schlange ist böse. Also ist Schlange immer böse. Wir müssen ein bisschen breiter gucken. Gab es eine Gelegenheit, wo die Schlange zur Rettung diente? 4. Mose 21. Ja, wurde eine Schlange erhöht. Und sie war sogar ein Vorbild auf wen? Auf Christus. Ja, spannend, oder? Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, zu sagen, wenn Schlange einmal schlecht heißt, dann heißt es immer schlecht. Wir müssen genau hingucken. Genauso zu sagen, wenn so Sauerteig normalerweise eigentlich schlecht ist, dann heißt es, es ist immer schlecht. Man muss genau hinschauen. Also nicht zu rigoros sein, nicht alles über einen Kamm scheren. Und hier denke ich, dass es positiv verwendet wird, wenn wir, manche englische Übersetzungen bringen es eigentlich, finde ich, noch besser, weil eigentlich heißt es dort, seid weise wie die Schlange. Es ist nicht listig, es ist weise. Es ist ein sehr, sehr positiver Begriff. Klug, es ist eine ordentliche Übersetzung, es mit klug zu beschreiben. Was meint Jesus aber damit? Das eine ist, denke ich, dass wir Vorsicht walten lassen sollen. Was ist das für eine Weisheit, für eine Klugheit? Es ist eine Klugheit, die vorsichtig ist, die überlegt ist. Vers 17, er sagt, hütet euch vor den Menschen, passt auf, das ist so ein Warnruf, hütet euch, habt Acht, seid vorsichtig. Ja, in Johannes 8, Vers 59, ich will euch ein paar Beispiele, wir haben, Jesus selbst und die Jünger, die hatten so viele Probleme durch diese Feinde, die sie hatten, dass wir oftmals sehen können, wie sie reagiert haben und was das bedeutet, weise wie eine Schlange zu sein. Johannes 8, 59, ein Beispiel. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Das heißt, Jesus ist nicht einfach nur da gestanden und gesagt, ja, macht halt. Jesus wusste, seine Stunde ist noch nicht gekommen, dann ist er weggegangen. Geflüchtet, weiß ich nicht, ob er jetzt wirklich gelaufen ist, aber er hat sich versteckt, heißt es hier. Er verbarg sich vor ihnen. Er hat es nicht zugelassen. Nicht, wenn er eine Möglichkeit hatte. Ja? Wenn wir in Kapitel 10, Vers 39 schauen. Kapitel 10, Vers 39. Und da gibt es Mal um Mal. Da heißt es, da suchten sie ihn wieder zu greifen und er entging ihrer Hand. Sie konnten ihn nicht festhalten. Warum? Ja, weil er nicht stillgehalten hat. Er ist weggegangen. Apostelgeschichte 9 könnten wir Vers 24 angucken. Dort ist es Paulus, der aus der umzingelten Stadt durch den Korb runtergelassen wird. Da haben sie nicht gesagt, ach, nimm doch unseren Paulus. Nee, der wird gerettet natürlich. Da, wo Gott Möglichkeiten, da, wo er Gelegenheiten schenkt, da müssen wir weise sein, diese zu nutzen, davon Gebrauch zu machen. Oder wo diese Weisheit auch gebraucht wird, wie oft haben sie versucht, Jesus bei was zu fangen? Bei seinem Wort. Bei irgendeinem unbedachten Ausspruch. Matthäus 22 können wir durchgehen. Da löchern sie ihn mit einer Frage nach der nächsten, ob sie irgendwas aus seinem Mund bekommen. Was macht Jesus? Er stellt eine Gegenfrage. Er entlarvt sie eins ums andere Mal. Er durchschaut, was sie vorhaben, und er gibt ihnen diese Angriffsfläche nicht. Nicht bis die Zeit erfüllt ist und da er wirklich sterben musste. Matthäus 7, 6, an diesen Vers erinnere ich euch auch. Das kommt da voll mit hinein. Das ist dieser ein bisschen verwirrende Vers für manche einen. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten, sich umwenden und euch zerreißen. Wenn wir dieses herrliche Evangelium, was Gott uns gegeben hat, einfach stur immer weiter raushauen, 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 wir wissen, der ist sauer auf uns, aber wir hauen immer noch diese Sachen raus, dann liefern wir ihm immer mehr Material, mit dem er sich umwenden könnte und uns zerreißen könnte vor Gericht. Wir müssen weise sein. Wir müssen weise sein. Manchmal gilt es zu schweigen. Manchmal gilt es, was zu sagen. Das ist aber schwierig, oder? Und wisst ihr, es ist noch, übrigens noch schwieriger, als es sich jetzt schon anhört. Denn was passiert, wenn wir unter starkem Druck sind, wenn Bedrängnisse da sind, wenn die Not anklopft, wenn Leute uns wirklich an den Kragen wollen? Wie reagieren wir meistens? Die natürliche Reaktion ist doch, dass wir versuchen, unser Leben zu schützen, oder? Wer läuft einfach durch die Welt und sagt, mein Leben ist mir nichts wert, wenn du es willst, kannst du es haben. Wenn jemand uns das Leben will, dann versuchen wir uns aus der Situation zu befreien, zu retten, oder? Wenn da jemand dasteht, mit der Keule, sagt, sag jetzt, was ist die Versuchung, und da kommt ganz schnell eine Versuchung mit ins Spiel. Was ist das für eine Versuchung? Kompromisse einzugehen. Zu lügen. Ausflüchte, was auch immer. Das ist die nächste Gefahr, die mit dabei ist. Denkt an Samuel, an das Buch Samuel, denkt an David, als er auf der Flucht war vor Saul. Und er rennt um sein Leben. Und er kommt zu dem Tempel und trifft dort den Priester. Und der Priester sagt, ja, was ist mit dir los? Was sagt David zu ihm? Er ist wirklich in einer großen Notlage. Er sagt, ich bin auf einer geheimen Mission für Saul unterwegs. Gelogen. Gelogen, damit er aus dieser Schlinge herauskommt. Aber was ist daraus passiert nachher? Eine ganze Reihe an Priestern mussten ihr Leben lassen dafür. Oder in Kapitel 27, wenn wir dort weiter gucken, dass er Kompromisse eingeht, indem er zu den Feinden überläuft und sich dort versteckt. Zu den Feinden des Volkes Gottes. So müssen wir uns bewusst sein. Oder ganz, ganz anschaulich zu sehen, ich nenne euch nur die Stelle, dann könnt ihr es nachlesen, Matthäus 26, 69. Bei wem legte sich die Schlinge immer enger um den Hals? Im Garten, im Feuer, nicht im Feuer, am Feuer, im Hof, wir wissen nicht, ob es der Garten war, im Hof von dem Hohepriester, Petrus. Und auf einmal merkt er, es geht an sein Leben. Was tut er? Er redet auf eine Art und Weise, wie er es vor sich nie hätte vorstellen können. Er verflucht sich selbst. Er will einfach nur noch aus dieser Situation heil herauskommen. Er ist in höchster Not und für den Versuch, sich selbst zu retten. Und kommt dabei tief, tief in die Sünde hinein. Genau deswegen geht Jesus jetzt hierher und sagt in unserem Text noch einen zweiten Aspekt. Dort heißt es, nicht nur seid klug wie die Schlangen, sondern einfältig wie die Tauben. Und einfältig heißt hier jetzt nicht dumm. Das heißt eigentlich nicht, das Wort von seiner eigentlichen Bedeutung würde unvermischt, unverdorben, also das pur, rein. Ja, ihr stellt euch vor, ihr habt einen Kuchen und wenn er unverdorben ist, dann heißt es, da ist nirgendwo Schimmel dran. Da ist nirgendwo irgendwas schon schlecht. Er ist unverdorben. Lauter, an einer Stelle übersetzt die Schrift lauter. Das heißt, frei vom Bösen. Frei vom Bösen. Dazu fordert uns Christus hier auf, darauf bedacht zu sein. Die Gefahr wird da sein, dass man sich aus der Not heraus einen Ausweg sucht, eine Ausflucht. Aber meistens fühlt das über die Sünde. So, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, wenn wir jetzt bis hierher gekommen sind. Sagt ihr, Halleluja, auf in den Kampf, oder? Weil es so einfach ist. Hey, wer kann das, ihr Lieben? Weise sein, so wissen, der Gegner, der will es nicht unbedingt gut, schon zu ahnen, wo er angreifen, wie er angreifen will, dann Wege zu sehen, Möglichkeiten, dann im Verbalen, in der Verteidigung, sich nicht zu verfangen, dem Feind kein unnötiges Futter zu geben, dann zu schauen, dass man nicht noch in Sünde fällt. Ich würde sagen, hey, ich pack's ja überhaupt gar nicht. Null. Ich bin geliefert. Was soll ich denn ausrichten? Jetzt schaut mal Vers 19. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Herrlich, oder? Ich finde es wunderbar, wenn wir die Apostelgeschichte nach vorne blättern, dann sehen wir, wie es sich 100% 1:1 erfüllt hat. Apostelgeschichte 4. Werden sie zum ersten Mal vor den Hohen Rat geführt. Und dann heißt es ab Vers 5. Es geschah aber am folgenden Tag, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten und Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und so viele vom hohen priesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie sie in ihre Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Und ihr wisst, dass die nicht einladende Gesichter hatten, als sie das gesagt haben. Da sprach Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist zu ihnen. Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei ich allen und dem ganzen Volk Israel kund. Im Namen Jesu Christi, des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Wisst ihr, es ist immer schwer auseinanderzuhalten. Wann ist was zu sagen in dieser Situation? Manchmal würden wir sagen, ey, da gibst du ihnen fast schon eigentlich viel zu viel Futter, wie sie dich Er hatte in diesem Moment den Freimut, weil Gott durch seinen Heiligen Geist ihn geleitet hat und geführt hat. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie viele Sachen Petrus sich vorher ausgerechnet hat, bevor er dann in den Hof hineingegangen ist. Ausreden oder Taktiken oder was weiß ich. Aber es ist menschengemacht und das bricht zusammen. Wenn wir aber erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, wenn wir nah an Gott sind, wenn wir sein Evangelium lieb haben, wenn wir ihm dienen, dann gilt uns diese Verheißung, die wir hier haben, dass Jesus uns zusagt, dass der Geist für uns reden wird, dass er uns leiten wird, dass er das tun wird. Und da könnten wir eine Reihe von Beispielen aufschlagen. Ich will euch noch auf Lukas 21 hinweisen, Lukas 21, 15. Wir setzen zum Landeanflug an, keine Sorge. Lukas 21, 15, da gibt es noch einen Zusatz. Und er sagt, denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, da alle eure Widersacher nicht widerstehen können oder widersprechen können. Er sagt, ich werde euch so befähigen, dass sie nichts ausrichten können. Das heißt nicht körperlich, aber ich will es euch an einem Beispiel zeigen. Apostelgeschichte 6 nochmal. Also Apostelgeschichte nochmal, Kapitel 6 diesmal. Dort lesen wir von wem? Von Stephanus. Guck mal, Stephanus, Vers 8. Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und der Alexandriner auf und derer von Zilizien und Asien stritten mit Stephanus. Was für eine Stephanus allein, also wir lesen zumindest von niemand anders, und hier Leute aus der ganzen Welt debattieren und streiten damit ihm. Was heißt es hier? Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Sie konnten ihn nicht fangen, sie konnten ihn nicht überzeugen, sie konnten ihn nicht überführen des Irrtums. Dann gehen sie natürlich einen schiefen Weg hier und all diese Dinge. Aber auch bei ihm sehen wir am Ende, bei ihm hat es zwar zum Tod geführt, aber durch dieses ganze Tal, sage ich mal, wie herrlich der Geist ihn da geführt hat. Und am Ende hat er den Freimut, zu ihnen zu sagen, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie auch eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. So ein Freimut, oder? Könntet ihr das so sagen? Das ist der Heilige Geist, der hier in ihm wirkt und arbeitet. Und ihr Lieben, ich will euch Mut machen, dass wir nicht, wie das Kaninchen vor der Schlange dann sitzen und sagen, was kommt auf mich zu? Menschlich, wir würden alle 100% versagen. Klar. Aber darauf kommt es nicht an. Jesus sagt, ich bin durch meinen Geist bei euch. Und ich werde mich verherrlichen. Und er hat es vielfach getan. Ich würde euch gerne von einem Beispiel aus der Kirchengeschichte vorlesen und zeigen, wie das einer auf eine herrliche Art und Weise gemacht hatte. Michael Sattler war das, einer aus der Täuferbewegung. Spannend. Ich schicke das vielleicht noch rum, dann wer will, kann sich das durchlesen. Es ist wirklich interessant, wie sie ihn versuchen, da auch ganz, ganz ähnlich festzubinden mit irgendwelchen Anklagen, er sie in allem widerlegen kann und sagt, kommt, lass uns debattieren über die Schrift, wir werden jederzeit widerrufen, wenn wir von der Schrift überführt werden, all diese Dinge. Und sie können ihm nichts entgegensetzen. Nichts, gar nichts. Sie können nur am Ende hingehen und einer ist dabei, der sagt, der Erzketzer wird mit dir disputieren. Der Henker wird mit dir disputieren, du Erzketzer. Ja. So, aber sie haben nichts entgegenzusetzen. Der Heilige Geist, der das tut. Ich möchte zusammenfassen, ihr Lieben. Erstens, lasst uns mit Feindschaft rechnen, wenn wir das Evangelium treu verkündigen wollen. Wenn wir das, lasst uns damit rechnen. Lasst uns nicht naiv sein und sagen, alle werden uns immer toll finden und gut finden. Wir sollten mit Feindschaft rechnen. Im Gegenteil, Jesus sagt, Lukas 6, 26, wehe euch, wenn alle über euch gut reden. Wehe euch, wenn sie alle nur Gutes zu berichten haben über euch. Zweitens, das Evangelium muss auch durch Leid verbreitet werden. Es ist ein Mittel, damit das Evangelium über die ganzen Grenzen an jedes Eck dieser Welt kommt. Drittens, lasst uns weise sein, lasst uns unverdorben sein, wenn wir in diesen Bedrängnissen sind. Viertens, lasst uns gewiss sein, dass Gott durch seinen Geist in uns wirken wird und uns befähigen wird, durch diese Dinge, durch diese, wenn es auch Täler sind, hindurchzugehen. Nicht wir, aber Gottes Geist ist in der Lage, das zu tun. Ich lade euch zum Gebet ein. Ihr dürft gerne aufstehen. Ich denke, ihr habt viel gesessen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Amen.
Ich danke dir, dass du dein Volk schützt. Immer wieder hast du Menschen befreit, ob es der Bogenbrand war oder Luther oder Bombenhilfe. Viel mehr des Glaubens, wir einfach sterben mussten, oder nicht, aber wir mussten einfach sterben und weil sie kompromisslos waren. Ich danke dir, dass du willst, dass deine Wahrheit rauskommt. Auch wenn wir Fremdkörper sind in dieser Welt, auch wenn wir auch gehasst werden von den Menschen, so dürfen wir doch wissen, dass du bei uns bist, dass du unser Trost und unser Schutz bist, Herr. Und du lässt auch mit nur das, was du zulässt, das wird uns auch geschehen. Ich danke dir, Herr. Du bist so viel größer als das Weltsystem. Du bist so viel stärker als unser Feind. Und der in uns ist es stärker, als wer in der Welt ist. Wer das Größte ist. Ich danke dir, dass du auch diese Worte geben willst, wenn wir was sagen sollen. Ja, wir können das, ist alles, das sind nicht wir. Wir können das gar nicht. Das bist du. Danke, Herr. Und das zeigt sich, was du das bist. Und dass du bei uns bist. Dass du mit uns bist. Danke, Herr. Das ist unser Trost. Danke, Jesus. Und auch im neuen Jahr, dass du mit uns da durchgehst, durch alle Schwierigkeiten, durch alle schönen und schlechten Dinge, Herr. Das ist einfach toll, mit dir zu leben. Und danke. Danke, Jesus.
Amen.
Schöner und herrlicher, so zu sein, als mit eigener Weisheit, mit eigener Kraft unterwegs zu sein. Und ja, wir möchten natürlich auch so sein wie Petrus nach Pfingsten, wie Petrus damals im Hof von Christen. Und Welten zwischen diesen zwei Menschen, aber nicht durch unsere eigene Kraft, durch deine Kraft, wollen wir so sein. Auf der ganzen Welt, die sterben müssen, weil sie an der Wahrheit festhalten, weil sie das verkündigen. Herr, sei du mit ihnen, sei du mit der Familie. Gib ihnen Kraft auch, ihr treu zu bleiben, trotz aller Schwierigkeiten, trotz der Folter oder was alles. trete einfach deinen verfolgten Christen bei. Schütze du sie, Herr. Ja, rüttel auch diese westlichen Christen, uns westlichen Christen ein bisschen auf, Herr. Wir sind so träge und so lasch geworden, Herr. Hilf uns, dass wir, ja, was wir ihnen lernen, Herr, was es heißt, auch wirklich an dir festzuhalten, trotz Verfolgung und trotz Leiden. Danke, Herr.
Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns wissen lässt, dass die Nachfolge keine bequeme Reise durch dieses Leben ist, sondern dass sie mit ziemlich großen Unannehmlichkeiten verbunden sein kann. Und du bereitest uns darauf vor, du willst, dass wir nicht naiv loslaufen. Du willst, dass wir weise sind, dass wir unverdorben sind, dass wir nüchtern sind. Ich bitte dich, dass du das uns schenkst, auch in dieser Zeit, wo wir merken, dass in mancherlei Hinsicht die Themen vielleicht mehr werden oder intensiver werden, wo wir uns abgrenzen gegen die Welt. Ich will dich darum bitten, dass du schenkst, dass wir an dir festhalten dürfen, dass wir uns klar zu diesem Evangelium stellen dürfen, was es auch kosten möge. Wir wollen zuversichtlich sein, nicht wegen uns, sondern weil wir überzeugt sind, dass da, wo du die Leiden uns zulassen wirst, da, wo du uns nicht davon ausnehmen wirst, da wirst du uns Weisheit geben, dahin durchzugehen. Da wirst du diese Dinge benutzen für dein Reich, für dein Evangelium. Wir wollen uns freuen, Herr, wenn diese Dinge dazu beitragen, dass diese Botschaft hinausgetragen wird, dass mehr Menschen davon hören, dass sie eine größere Öffentlichkeit gelangt. Denn es gibt keine bessere Botschaft in dieser Welt. Ich danke dir, Herr, für deinen Trost, für deinen Beistand, den du verheißen hast. Ich danke dir für dein herrliches, gutes, wohltuendes Wort. Und ich bitte dich, dass du an uns dadurch arbeitest. Verherrliche deinen Namen durch unseren Herrn Jesus, bitten wir dies. Amen. Amen.
Dein Wort kommt niemals leer zurück, so hart die Herzen sind. Denn dein Geist, Herr, wirkt wunderbar und freier als der Wind. Herr, was auch kommen mag, du bist uns nah, denn in dem Wort, das dich bezeugt, sprichst du zu uns dein Ja. Dein Wort ist unseres Fußes Licht, das jeden Schritt erhält. Es führt den neuen Tag herauf im Dunkel dieser Welt. Herr, was auch kommen mag, du bist uns nah, denn in dem Wort, das dich bezeugt, sprichst du zu uns dein Ja. Wir rechnen, Herr, mit deinem Wort, das wie ein Hammer ist und das des Teufels Macht zerschlägt, weil du der Sieger bist. Was auch kommen mag, du bist uns nah, denn in bezeugt, sprichst du zu uns dein Ja.
Steht doch gerne auf für den Segen. Zum ersten Petrusbrief lese ich euch vor: Der Herr, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Amen. Thank you.